Um nochmal grob in der Ecke zu bleiben, ihr habt euch quasi schon für Remscheid oder fürs Bergische Land als Ort für Cthulhuscape entschieden?
Jein, tatsächlich wollten wir anfangs in der Heimat bleiben natürlich. Mhm. Was?
Das wäre?
Also ich wohne in Wuppertal, mhm, und mein Kompagnon, der Olli, wohnt hier in Remscheid. Und deshalb war es für uns naheliegend, etwas im näheren Umkreis zu machen. Mhm. Tatsächlich natürlich einmal, weil wir gesagt haben, okay, wir kennen die Gegend hier, wir kennen auch sicherlich so ein bisschen auch die Bevölkerung, ein bisschen auch die Mentalität, wir sind hier zu Hause und möchten eigentlich den Wirkungskreis auch in unserer Heimat irgendwo schaffen. Mhm. Letztendlich sind wir davon schon ein bisschen abgewichen. Das hat teilweise damit zu tun, dass sich gerade auch in Wuppertal bereits ein relativ etablierter Markt gebildet hat mit Escape-Räumen, darunter auch sicherlich einer der Premium-Anbieter, was es schwierig macht, erstmal als neuer Anbieter auf diesen Markt zu gehen, wenn man einfach langfristig bestehen möchte. Mhm. Und deshalb sind wir eigentlich relativ offen geblieben für die Standortwahl, wollen aber natürlich irgendwo, dass es für uns erreichbar bleibt, weil wir natürlich auch sehr stark mitwirken wollen in allem, mit dem, was passiert. Und da wir auch so beruflich noch eingebunden sind in unseren normalen Jobs, muss es halt irgendwo für uns gut erreichbar sein.
Mhm. Okay, ihr seid also sozusagen im Bergischen einfach, das ist jetzt euer Ziel, da im Grunde die Cthulhu-Escape-Räume zu etablieren oder aufzubauen.
Auf jeden Fall im Umkreis des Bergischen, genau. Mhm. Also für alle, die im Bergischen wohnen, erreichbar.
Okay. Du hattest schon gesagt, dass die Pläne ja schon ein bisschen länger sind. Wann kamt ihr auf die Idee? Wie lange ist das ungefähr her?
Ziemlich genau, also 2017, im Sommer 2017. Mhm. Wir sind eigentlich Späteinsteiger selber in das Hobby, haben 2017 im Mai, glaube ich, die ersten Räume mal gespielt. Und waren aber auch sofort Feuer und Flamme. Das ist, glaube ich, eine Sache, die auch vielen Leuten so geht, die neu in das Hobby rangehen und rankommen, dass diese besondere Atmosphäre, wenn man einen guten Raum spielt, einen sofort abholt und einen auch kreativ irgendwie zu weiteren Ideen auch beflügelt. Und ja, deshalb haben wir relativ früh dann auch den Schluss gefasst zu sagen, Mensch, da können wir was machen.
Also sozusagen die Atmosphäre oder halt auch diese Herausforderung, jetzt einfach diese ganzen Rätsel zu schaffen, diese Aufgaben zu bestehen?
Sowohl als auch. Wir kommen beide aus dem Rollenspielbereich so ein bisschen, sind da sehr stark verortet, also ein langjähriges Hobby. Das heißt also, der Begriff Storytelling, eine Geschichte erzählen, eine Geschichte erleben, war für uns immer oder ist für uns ein ganz wichtiges Element. Mhm. Und das halt zu kombinieren mit einer Teamaktivität und auch mit Rätseln, mit Kombinatorik und das den Geist so ein bisschen halt fordern, das hat uns einfach total abgeholt. Wir hatten Gott sei Dank das Glück, dass wir halt die Räume, die wir zuerst gespielt haben, auch sehr storylastig waren. Naja. Und wir also quasi in den Genuss von beiden kamen. Also einmal eine schöne Hintergrundstory zu haben, die sehr dicht erzählt wurde, eine hohe Immersion, das ist mittlerweile auch so ein wichtiges Stichwort, also dass man halt in diese Geschichte eintauchen kann und gleichzeitig auch gute Rätsel.
Das hat euch sozusagen dann in der Richtung geprägt. Was war dann ausschlaggebend, dass ihr gesagt habt, zum einen, wir wollen jetzt auch einen Escape Room aufbauen oder mehrere halt?
Das war tatsächlich die Lovecraft-Thematik. Okay. Ich bin ein großer Lovecraft-Fan. Ja, dieses Setting, was ich selber in dem Escape Room wahrgenommen habe, dieses kleinräumige, diese verdichtete Atmosphäre, hat mich eigentlich sofort an Lovecrafts Erzählungen erinnert, die ja auch sehr intensiv sind. Meistens an einem einzelnen Ort oder in einem relativ kleinräumigen Bereich verortet, sehr intensiv aufgeladen. Und das passte für mich direkt irgendwie zusammen, dass ich halt gesagt habe, wenn wir was machen, die Geschichten von H.P. Lovecraft bieten eine wunderbare Vorlage.
Und die wollte ja relativ nah dranbleiben. Auf der Website kann man ja schon sehen, die eine Vorlage ist die Musik des Erich Zann. Ja. Dann ist die zweite, ich glaube, die Kurzgeschichte heißt Kalter Hauch.
Kühle Luft.
Kühle Luft, genau, danke. Das ist die eine. Und du hast aber gerade noch erwähnt, dass ihr einen dritten Raum auch noch machen wollt.
Genau, wir haben noch den Whisper in Darkness, also Flüsterräume im Dunkeln, auch noch konzeptionell schon mal aufbereitet, weil wir natürlich versuchen wollten, möglichst flexibel zu sein, auch für die Gegebenheiten, die wir dann hinterher in der baulichen Ausführung auch haben. Da wir die Erfahrung gemacht haben, sicherlich in den letzten 2 Jahren, dass sehr viel abhängig davon ist, welche Bausubstanz man vorfindet, das heißt, welche Räumlichkeiten, wie lassen sie sich aufteilen, welche Größe des Raumes lässt sich überhaupt verwirklichen, kann man den Raum verschachteln vom Aufbau her. Das ist halt gerade auch baurechtlich immer ein Thema, was für Möglichkeiten da sind. Und deshalb haben wir gesagt, lieber einen Raum mehr konzeptionieren, als einen zu wenig zu haben.
Ja, das stimmt. Ich glaube aber auch in den letzten 3 Jahren gab es ja auch, glaube ich, diesen Vorfall in einem Escape Room in Polen, wo auch jemand bei einem Unglück zu Tode gekommen ist. Beeinflusst das dann nochmal die Konzeption, dass man überlegt, da müssen wir wirklich nochmal an alles denken?
Zwangsläufig. Also wenn man das nachhaltig betreiben möchte und gesetzeskonform betreiben möchte, ist man ganz klar dazu angehalten, alles zu berücksichtigen. Und sicherlich ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, letztendlich ist es ein wichtiger Faktor, dass die Ämter in diesem Bereich auch wesentlich aufmerksamer geworden sind. Also früher gab es keine Regularien dafür, es war auch schwierig zu verorten. Was sind eigentlich Escape Room Spiele? Wie kann man das klassifizieren, auch baurechtlich klassifizieren? Da haben sich viele Ämter mit schwierig getan und es gab auch keine einheitlichen Standards dafür. Und da sind auch, glaube ich, durch diesen Vorfall nochmal, aber auch insgesamt durch diese Anhäufung von Anträgen, die natürlich über die ganzen Jahre jetzt kamen, die Ämter auch sich nicht angehalten gewesen zu recherchieren, was gebe ich da eigentlich frei? Also was kriegt dann einen Stempel für eine Ausführung, was eventuell gewisse Risiken trägt? Und ich glaube, wenn man das heute macht und heute sicherlich auch schon, wenn man jetzt ein Jahr zurückdenkt, hat sich da viel verändert, was das angeht.
Das ist sozusagen, dass die Ämter mittlerweile, dass es für die kein Neuland mehr ist, so ganz grob gesagt.
Exakt, genau, ja.
Okay. Auch auf eurer Website steht ja auch, dass die einzelnen Räume, glaube ich, 90 Minuten lang sein sollen. Das ist ja etwas mehr als diese übliche Stunde. Habt ihr so viel Material oder wie kommt ihr darauf, das halt 90 Minuten zu machen?
Das hat tatsächlich damit zu tun, dass unsere ersten Räume auf 90 Minuten ausgelegt waren. Das ist sicherlich irgendwo prägend. Wir haben auch teilweise das Gefühl gehabt, dass wir in 60 Minuten die Story nicht ganz erzählen können. Und das ist für uns sehr wichtig, dass wir halt neben dem Rätselspaß, den wir bieten wollen und sicherlich der Kulisse, die wir aufbauen wollen, auch die Story von H.P. Lovecraft möglichst detailgetreu mit allen Komponenten, die sich in einem Escape Room umsetzen lassen, auch wiedergeben. Und wir möchten eigentlich nicht, dass die Leute das als eine, ja, so ein Spiel gegen die Uhr verstehen oder ein Wettkampf gegen die Uhr, sondern eigentlich eher der Weg ist das Ziel, also das Erleben des ganzen Raumes und das möglichst auszukosten.
Wie ist es denn so, wenn ich die Geschichten jetzt vorher alle kenne, ist das dann für mich trotzdem ein total neues Erlebnis? Also hilft mir das oder ist es sinnvoller oder ist es besser, wenn ich in so ein Escape Room gehe und vorher die Geschichten nicht kenne?
Weder noch, würde ich sagen. Letztendlich bieten die Geschichten die Kulisse, die Rahmenhandlung, aber wir müssen natürlich auch einiges verändern. Wir müssen also versuchen, die Protagonisten der Geschichte anders zu besetzen. Oftmals geschieht es dadurch, dass die Spieler in die Rolle des Protagonisten schlüpfen. Da müssen wir aber natürlich auch den Handlungsverlauf etwas anpassen, weil nicht alles passiert immer simultan. Teilweise sind halt auch zeitliche Differenzen darin, die wir zusammenraffen müssen. Und selbst wenn Lovecraft sehr, sehr detailverliebt beschreibt, was uns auch immer sehr zugute kommt, meistens die Leser immer so ein bisschen abschreckt, wenn er über 3 Seiten kleinste Details ausarbeitet. Uns kommt das zugute, aber ich glaube, jeder hat natürlich seine eigene Vorstellung von dem, was er dort liest und das letztendlich sich vorstellt in seiner Gedankenwelt. Aber das da mal zu sehen und wirklich professionell aufbereitet zu sehen in einem cineastischen Bühnenbild, das ist, glaube ich, für jeden eine interessante Geschichte. Nicht nur für jeden, der sag ich mal, Lovecraft kennt, sondern auch die Leute, die damit nichts zu tun haben.
Wenn ihr die Szenarien oder die Räume quasi auch in dem Stil der Zeit herrichtet, dann ist das ja auch immer noch dann eine Zeitreise in die 20er Jahre ungefähr. Ist das schwierig, da das ganze Material dafür zu finden?
Ich würde sagen, es ist einfacher, in die 20er Jahre zurückzureisen, als zum Beispiel einen sehr glaubhaften Alien-Raum aufzubauen. Sicherlich ist es ein Kostenfaktor, weil man natürlich viel mehr Material für diesen Alien-Raum irgendwie bauen lassen muss. Aber ich glaube, auch so ist, glaube ich, die Authentizität, die der Spieler haben möchte, im Bereich der 20er Jahre ganz gut hinzubekommen. Wichtig ist, glaube ich, dass es alles gebraucht aussieht, also nicht platziert, als wenn man es irgendwo gekauft hätte, sondern dass es gebraucht aussieht und dass die Kulisse an sich auch das Flair mitträgt. Also dass es kein kalter Raum ist, sondern dass der Raum an sich schon auch die Storyline und das Gefühl im Raum fördert.
Und du hast ja auch gesagt, in ungefähr 2,5 Jahren, in dem ihr jetzt quasi Konzept auch erarbeitet, hatte sich euer Herangehen noch ein bisschen geändert, weil ihr gemerkt habt, die Erwartungshaltung der Leute, die in Escape Rooms gehen, die hat sich geändert?
Ja, sie ist höher geworden. Also ich glaube, dass viel mehr Leute derzeit oder mittlerweile ein Verständnis davon haben, was ist ein Escape Room und auch, was ist ein guter Escape Room, was ist vielleicht ein weniger guter Escape Room. Man spricht ja immer so von 1-0er-Räumen, 2-0er-Räumen. Da hat sich halt wirklich tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren immens viel getan. Sowohl im Bereich Bühnenbild, dass halt dort tatsächlich mittlerweile ja professionelle Bühnenbildner da am Werk sind und die ganzen Räume quasi wirklich wie eine Filmkulisse aussehen. Aber auch, dass innovative Konzepte mit dazu gekommen sind, also dass es gar nicht mehr nur darum geht, halt Schlösser zu öffnen, um neue Codes zu bekommen und letztendlich irgendwo aus diesem die finale Tür zu erreichen, diese aufzuschließen, sondern dass viel mehr eigentlich in diesem Raum getriggert wird, viel mehr mit verschiedenen Sinnen gearbeitet wird, mit Gerüchen und solche Geschichten. Also der Anspruch an sich ist gewachsen, was gut ist. Also ich möchte natürlich auch lieber einen guten Raum spielen, der mich völlig einnimmt und bei dem ich hinterher rausgehe und sage, Mensch, unglaublich, wie haben sie das gemacht? Problem an der ganzen Sache ist natürlich, sowas muss natürlich finanziert werden.
Ja, das war auch mein Gedanke einfach ein bisschen, wenn man überlegt, wollt ihr im Grunde sagen, das ist euer Business, mit dem wollt ihr Geld verdienen, oder ihr sagt einfach, ihr baut das auf und das soll sich tragen. Oder was ist euer Herangehen da? Habt ihr einen Businessplan? Habt ihr irgendwelche, wie sieht's das aus einfach?
Ein Business, also es soll schon ein Business werden. Mhm. Dass man von dem Business leben kann, ist schwierig. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir gelernt haben. Man hat früher immer gesagt, also Escape Room aufzumachen, ein paar Möbel bei IKEA zu kaufen, irgendein fancy Thema zu nehmen, ein paar Schlösser dran zu schrauben und ein paar Sachen irgendwie aus einem Tintenstrahldrucker auszudrucken und einzufolieren. Das kann ja eigentlich nur, sage ich mal, eine Cash-Cow sein. Fakt ist, glaube ich, dass diejenigen, die es halt nachhaltig betreiben, sehr, sehr viel Mühe, Investitionskapital und auch gerade sehr viel Personalkosten investieren müssen und dass der Ertrag daraus verhältnismäßig gering ist sogar. Also es ist, glaube ich, kein Business, mit dem man stinkreich werden kann. Weil man halt auch immer wieder reinvestieren muss. Man muss halt in der Hinterhand schon die Investitionsmöglichkeiten haben für neue Konzepte, wenn man wachsen möchte. Früher konnte man es sicherlich so machen, dass man sagt, man hat für einen Raum, Zeitraum X einen Raum aufgemacht, irgendwie dahingeschustert und irgendwie sind da sicherlich schon mal 200 Leute durchgelaufen. Geht meiner Meinung nach jetzt nicht mehr. Das heißt, also wir müssen es schon als Business betreiben. Wir gehen davon aus, dass wir nicht davon leben können. Von daher müssen wir uns andere Strategien überlegen. Heißt also, im Bereich der Investitionstätigkeit versuchen, die Mittel zu bekommen und uns Businesspartner, sag ich mal, mit ranzuholen, mit denen wir diese Projekte dann auch realisieren können.
Also Businesspartner wären dann eine Form von Sponsoren oder wie sähe das aus?
Sponsoring wäre natürlich schön. Das ist natürlich das Problem, wenn man keine Reputation hat. Also wir sind klar der Überzeugung, dass wir eine sehr gute Idee haben, aber wir können es natürlich noch nicht beweisen. Heißt also, Sponsoring wird schwierig. Wir haben aber letztendlich wirklich in den letzten 2 Jahren stark daran gearbeitet, uns in der Szene zu vernetzen. Wir haben auch einige interessante Partner gefunden, die bei der Umsetzung behilflich sein können. Wiefern das sich jetzt über kurz oder lang realisieren lässt, bleibt die Frage, aber wir sind auf jeden Fall auf einem gangbaren Weg. Nur das Ziel ist noch nicht so ganz zu sehen.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Ihr kooperiert mit der HP Lovecraft Gesellschaft, ne?
Richtig, genau. Also ich bin selber Mitglied und wie gesagt, wir kennen da einige Leute und gerade aus dem Vorstand kennen wir Leute, mit denen wir auch so befreundet sind. Und ist halt ein ständiges Thema für uns. Und wie gesagt, man besucht sich gegenseitig, man spielt sich so ein bisschen die Bälle zu. Und Leute von der H.P. Lovecraft Gesellschaft oder von der deutschen Lovecraft Gesellschaft sind natürlich auch schon ganz gespannt, was wir auf die Beine stellen. Und wir kriegen da schon kreativen Input und auch halt ein bisschen Rückendeckung, dass die Leute sich wirklich halt tierisch darauf freuen, wenn es dann endlich losgeht.
Wenn es jetzt um die Raumausstattung geht, heutzutage sind ja viele Räume, brechen ja manchmal so ein bisschen die Immersion, wenn es vielleicht etwas zu elektronisch ist, wenn Kommunikation über ein Pad ist oder sowas. Wie ist das bei euch? Wollt ihr das sowas weglassen, so eher hochelektronische Sachen? Oder wie ist da zum Beispiel die Kommunikation mit der Spielleitung oder sowas?
Letztendlich wollen wir das so marginal halten wie möglich. Wir haben es also auch schon bei anderen Anbietern gesehen, dass man zum Beispiel über ein entsprechend geschaltetes Telefon jemanden anrufen kann, außerhalb, dass natürlich dann der Spielleiter ist, der dann von extern durch ein Telefon zum Beispiel Tipps gibt. Wir haben das gesehen, dass das durch ein Rohrpostsystem Sachen geschickt werden. Also das muss man natürlich dann entsprechend halt zeitlich auch anpassen. Aber wir wollen halt wirklich auf den klassischen LED-Bildschirm im Raum verzichten, weil das natürlich wirklich die Immersion stört. Also im Raum sollte eigentlich alles, was man sieht, was man bewegen, was man anfassen kann, der Szenerie entsprechen.
Naja, jetzt ganz grob, wir hatten auch vorher schon im Vorgespräch kurz ein bisschen drüber gesprochen. Kannst du ein bisschen noch was zu dem Zeitplan sagen? Also muss jetzt nicht sagen, in dem und dem Jahr, sondern aber wie viele Schritte habt ihr schon gemacht und wie viele kommen noch? Sowas
Ja.
vielleicht.
Wenn man Lovecrafts Gedanken von Äonen aufgreift, dann haben wir sicherlich irgendwo eine Zeitschiene, die man weit dehnen kann. Wir haben tatsächlich eine Agenda 2020, mag man so sagen. Inwiefern die sich zum Ende 2020 realisieren lässt, das steht tatsächlich nur offen, weil das an ein paar Regularien gebunden ist, die wir einfach nicht beeinflussen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, über uns angeraten worden, dass man halt versucht, immer den Sommer, der tendenziell da eigentlich immer dafür bekannt ist, dass die Leute dann doch mal draußen sind und nicht unbedingt in irgendwelchen dunklen Räumen sind, dass man den Sommer für die Ausführungsphasen nutzen sollte und dann definitiv schauen soll, dass man halt zum Weihnachtsgeschäft was eröffnet. Weil
Okay,
dann
ja klar,
natürlich
dann
dort
kann
die
man auch Gutscheine.
Gutscheinaktionen und die Leute wollen was verschenken, die wollen was Interessantes verschenken, dass man natürlich, wenn man entsprechend das Ganze bewirbt, vorne mit dabei. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Das heißt also, unsere Agenda 2020 würde das fast vorsehen, aber zu dem Zeitpunkt jetzt kann man es noch nicht ganz genau sagen.
Klar. Wie viele Leute seid ihr eigentlich insgesamt in eurem Team? Also wahrscheinlich ein, zwei, drei Planende und dann noch ein paar helfende Hände?
Ja, hatten wir tatsächlich. Also wir kamen ja, sag ich mal, 2017 mit einer riesen Euphorie und vielen Gedanken, und die kamen einfach daher und haben da ihren Fluss gesucht und alles schien so furchtbar einfach zu sein. Wir hatten tatsächlich sogar schon eine Location, die wir ins Auge gefasst hatten, damals noch in Wuppertal, waren sogar einen Bauantrag schon dran und alles. Wir haben die 400 Quadratmeter gehabt, also eigentlich gute Voraussetzungen, wenn dann nicht hinterher baurechtliche Geschichten dazu geführt hätten, dass wir es eh ad acta gelegt hatten. Was gut war, weil man natürlich zu dem Zeitpunkt, 2 Jahre zurück, die Situation einfach eine ganz andere
Ja.
war. Und wir, glaube ich, auch insgesamt ganz andere Vorstellungen davon hatten, was es eigentlich heißt, 400 Quadratmeter Escape-Räume, sag ich mal, drei, vier, fünf Räume zu betreuen, dauerhaft zu betreuen, instand zu halten, ja, und das einfach wachsen zu lassen. Das war uns, glaube ich, damals gar nicht so bewusst. Von daher, aus dieser Euphorie heraus, gab es erstmal diese Bremse. Und ja, mittlerweile sind wir zu zweit. Das heißt also, der Kern, also Olli und ich, sind immer noch da zusammen, was das angeht. Also wir treffen uns auch jede Woche mindestens einmal noch nach der normalen Arbeit in unserem
Okay.
Büro und ja, führen das Ganze weiter. Also wir sind nicht untätig, aber wir haben halt gemerkt, dass über 2 Jahre hinweg Leute mit einem Theoretikum bei der Stange zu halten, ist halt völlig unmöglich.
Ja.
Und wir waren dankbar für die Hilfe, die wir bekommen haben zu der Zeit. Und das sind immer noch Ressourcen, die wir anzapfen können. Aber wir versuchen halt jetzt, also diese theoretischen Überlegungen so kompakt wie möglich zu halten, weil wir dann auch, glaube ich, effektiver arbeiten können.
Okay, ja, prima. Ich würde sagen, das ist es in etwa. Dann vielen Dank für das Gespräch.